Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. An den Mikrofonen sind auch in dieser Woche Katrin Berkenkopf, das bin ich, Redakteurin des Versicherungsmonitors, und Herbert Fromme, der Herausgeber. Hallo Herr Fromme.
Hallo Katrin Berkenkopf.
Wir sprechen heute über ein Thema, von dem ich bei der Vorbereitung festgestellt habe, dass es im Gegensatz zu den meisten anderen Themen, über die wir sonst hier schreiben oder sprechen könnten, tatsächlich emotional besetzt ist, nämlich die Krankenversicherung.
Genau.
Was vermutlich daran liegt, dass fast alle Menschen eine haben und auch irgendwann mal brauchen.
Ja, ist so. Also völlig richtig. Also es gibt wenig Themen im Versicherungsbereich, die ähnlich emotional besetzt sind. Berufsunfähigkeit vielleicht, sowas. Also,
ja, wobei die viele Menschen hoffentlich, die sie haben, dann nicht brauchen. Von daher, ja, deshalb muss ich auch quasi eine Warnung vorweg schicken. Viele meiner Äußerungen werden da wahrscheinlich sehr von persönlichen Erfahrungen geprägt werden.
Das sind die besten.
Und jetzt weniger von der wissenschaftlichen Neutralität. Aber das ist bei diesem Thema dann einfach so.
Ja, also tatsächlich, also da würde ich Ihnen wirklich zustimmen, das ist ein sehr emotionales Thema und dazu tragen viele Faktoren bei. Es geht ja um das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Es geht auch um viele Demütigungen, wenn man zum Beispiel ein krankes Kind hat und dann 8 Wochen warten muss oder sowas. Den Notfall wird ja sofort versorgt, aber bei anderen Sachen dauert es ja Monate. Das geht auch an das Selbstwertgefühl.
Wir ordnen das nochmal kurz ein, zahlenmäßig. Also Deutschland hat ein duales System als einziges Land in Europa. In den Niederlanden gab es wohl mal eins.
Genau.
Genau, die haben es aber abgeschafft. Bei uns ist es, und zwar...
Die Schweiz haben noch sowas Ähnliches, glaube ich, aber ich bin nicht ganz sicher.
Also bei uns ist das ja quasi von Anfang an entstanden, als die ersten gesetzlichen Versicherungen für Arbeiter eingeführt wurden, formierten sich auch direkt quasi dann so Vereine von Menschen, die durch diese...
Handelsangestellte vor allem, genau, die nicht durch die...
Und Beamte, die nicht durch diese andere Lösung abgedeckt waren. Von daher ist das wirklich quasi historisch zusammengewachsen und besteht bis heute. Eigentlich ist der zahlenmäßig ist das Verhältnis ganz klar. Also mehr als 74 Millionen Menschen sind Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung und ungefähr 8,7 in einer privaten.
Jetzt
als
sogar fast 9, also es ist ein bisschen gestiegen.
Trotzdem emotionalisiert das Thema halt immer wieder. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch mehr geworden. Also wenn ich mich so zurückerinnere, so in meiner Studienzeit, als ich mich dann erst einmal selber kümmern musste um das Thema Versicherung, diese Dualität des Systems war überhaupt kein Thema für mich, war mir auch kaum bewusst. Die meisten Menschen waren halt gesetzlich versichert und dann gab es ein paar, die waren Beamte, die waren dann anders versichert. Und was tatsächlich viel heißer war als Thema in meiner Studienzeit war, wie komme ich in die Technikerkrankenkasse? Denn da gab es ja noch keine freie Krankenkassenwahl. Die wurde erst 1996 eingeführt und dann sind wir alle ganz schnell in die Techniker gegangen, weil das irgendwie so die Premium-Marke dann war. Und dass das ein Thema wurde, kam dann erst später. Also die ersten Menschen verdienten dann irgendwann genug, um zu wechseln und nutzten das so ein bisschen so als Statussymbol. Ich bin jetzt übrigens privat versichert. Bin in die Großstadt gezogen, nach Düsseldorf, wo es zum ersten Mal eine größere Anzahl von Ärzten gab, die tatsächlich nur Privatversicherte behandelt haben. Das kannte ich früher so auch nicht. Und spätestens, wenn dann
Kinder
kommen...
Was ja nicht unbedingt ein Qualitätszeichen ist, ne?
Nee.
Weil manche Ärzte verlieren ihre Zulassung bei den gesetzlichen Kassen und weil sie vielleicht Abrechnungsbetrug begangen haben, dürfen dann aber weiter als Privatärzte praktizieren.
Noch schlimmer sind eigentlich die, die beide behandeln, aber von vornherein klar machen, hier gibt es eine ganz unterschiedliche Behandlung, je nachdem, wie sie versichert sind, nämlich mit unterschiedlichen Hotlines. Also diese Wartezeiten, das ist ja allgemein bekannt, das kriege ich ja so erstmal nicht mit, wenn ich mich da melde. Aber wenn ich eine andere Telefonnummer wählen muss und dann da hinkomme und dann in einem anderen Wartezimmer sitze, dann ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Ja, und spätestens als dann die Kinder kamen, da war es dann schon so ein Thema, wo man vergleicht.
Was haben Sie gemacht? Ich glaube, Ihr Mann ist privatversichert, ne?
Nein, der ist freiwillig gesetzlich versichert und wir waren auch nicht verheiratet, als unser erstes Kind geboren wurde. Und von daher war das ganz klar, dass der Sohn auch gesetzlich versichert wird, was auch bis heute so ist. Was mich am Anfang auch gar nicht gestört hat, aber eben, sagen wir mal, mit zunehmenden Problemen im Gesundheitssystem ist das Thema halt schon drängender geworden.
Ja, wir sehen jetzt auch, die privaten Krankenversicherer haben ja im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder zugelegt, seit langem bei der Zahl der Vollversicherten. Und der Hauptgrund sind die Angestellten. Also die Beamten bleiben gleich ungefähr, die Selbstständigen auch so, die sich privat versichern, bleiben gleich. Und dann können ja gut verdienende Angestellte, die mehr als 5.775 ist es dieses Jahr, verdienen im Monat, die können sich auch privat versichern. Und das nimmt stark zu. Meiner Ansicht nach gibt es zwei Gründe. Der Hauptgrund ist die Politik der Ärzte. Und der zweite Grund ist, dass die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn man Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zusammenzählt, jetzt über 1.000 Euro liegen. Und das war für viele so die Schmerzgrenze. Ja, und es gab ganz viele Menschen, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse sind, so wie ihr Mann, die sich jetzt überlegen, macht das noch Sinn? Und einer der Hauptgründe war ja immer, dass die Kinder dann auch gesetzlich versichert sind, und zwar ganz normal über den Beitrag des oder der Verdiener, dass aber bei der Privaten die separat versichert werden müssen. Und dieser Grund gerät jetzt in den Hintergrund. Wegen des ersten Punktes, nämlich diese Politik der Ärzte, vor allem der Fachärzte, Kinderärzte, Orthopäden, sind da besonders weit vorne. Und wenn in dieser Gesellschaft jemals das duale System aufgegeben wird, verboten wird oder sowas, dann ist das nicht das Ergebnis der Politik von Linken und Grünen und SPD oder sowas, sondern dann ist es das Ergebnis einer gierigen Politik von Fachärzten.
Ich weiß ja, dass Sie selber, darf man glaube ich sagen, privat versichert sind, aber äußerst skeptisch der Branche gegenüberstehen. Genau aus den Erfahrungen, die Sie auch gemacht haben. Also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren manches Mal gedacht, so wären meine Kinder doch privat versichert, es wäre leichter. Unser Ausweg war dann immer Selbstzahler.
Ja.
Also das ist ja dann nun mal der Vorteil, wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, heißt das halt, dass man ein bisschen mehr verdient und dann ist das halt der Ausweg und wir haben da auch tatsächlich schon einiges investiert.
Ja, und das wird auch so weitergehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann Versuche gibt. Ich meine, die Krankenkassen versuchen das ja schon über die Terminstellen, wo sie die Ärzte auch in die Pflicht nehmen. Aber möglicherweise gibt es irgendwann einen Gesundheitsminister, der verbieten will, dass Termine nach Versicherungsstatus vergeben werden. Das kann man sich vorstellen. Und die Bürgerversicherung, also die Abschaffung der Dualität ist ja immer noch nicht weg, sondern in vielen politischen Programmen noch vorhanden. Also ich glaube nicht, dass die Debatte vorbei ist.
Aber rein praktisch wäre das doch einfach ein monströses Vorhaben, oder? Selbst wenn es da eine deutliche politische Mehrheit gibt.
Warum?
Es handelt sich ja um private Unternehmen und die Gelder der Versicherten, die da angesammelt sind.
Du musst ja den Runoff schicken. Musst du ja nicht die jetzigen Privatversicherten irgendwo hin tun.
Also das nur Sperren für Neuzugänge quasi.
Und dann zeigt sich ja auch, ob es tatsächlich stimmt, dass die BKV von den Risiken, die sie hat, gut leben kann oder ob sie tatsächlich auch immer
mit den Altersrückstellungen
Nachschub
und so
braucht. Also ich kann mich erinnern, vor 16 Jahren hat der GDV, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, eine Arbeitsgruppe eingesetzt zur Zukunft der Sozialsysteme und hat ein Konvolut an Papieren geschrieben, unter anderem auch zur PKV. Obwohl der PKV-Verband selbst nicht dabei war, das hat der GDV gemacht. Und da hat diese Arbeitsgruppe, die sich mit der PKV befasste, geleitet von Herrn Ross von der AXA, hat geschrieben, das duale System sei nicht haltbar in Deutschland.
Oh, das ist interessant.
Das müsse abgeschafft werden und werde politisch irgendwann nicht mehr haltbar sein.
Aber die wollten wahrscheinlich ganz auf privat, oder?
Nee, die wollten so eine Mischung haben. Und das Klügste sei jetzt, das hinzukriegen, dass man diesen weichen Übergang gut hinkriegt. Und ich habe eine Erinnerung, die ich sehr lebhaft habe. Ich habe damals ein Interview gemacht mit einem Vorstandsmitglied der Münchner Rück, kann man sagen. Und die haben ja mit der DKV, ergo DKV gehört ja zum Münchner Rück, haben die einen großen privaten Krankenversicherer. Und da ging es um die Frage, was man denn von der PKV hält. Und die Begeisterung bei der Münchner Rück, wie bei allen großen AGs über die private Krankenversicherung, ist gedämpft. Die meisten sind ja auch Vereine, die Krankenversicherer, der größte auch, weil da sehr viel staatlicher Einfluss ist, also was bezahlt werden muss, was nicht, weil man politisch exponiert ist, weil es immer Riesenärger gab mit hohen Kosten im Alter. Das wurde dann gedämpft, auch von der Politik gegen den Widerstand der Gesellschaft mit dem 10%-Zuschlag. Die sind nicht die richtigen Fans der PKV gewesen, hat sich ja vielleicht geändert, glaube ich, aber eigentlich nicht. Ich habe gefragt, was ist denn jetzt, wenn sowas kommt wie eine Bürgerversicherung? Damals war der Plan der, dass sich jede Versicherung auch eine PKV in eine Bürgerversicherung umwandeln kann. Und dann werden die Mitglieder sind halt Mitglieder der Bürgerversicherung und dass man natürlich frei wechseln kann. Ich sage, was machen Sie denn, wenn jetzt so ein Gesetz kommt? Ja, sagt er, dann suchen wir uns eine Krankenkasse, die wir mögen und empfehlen unseren Kunden dahin zu wechseln und geben jedem Kunden noch 10.000 Euro mit. Weil wir wollen das Problem dann nicht mehr. Und den Rest, den Runoff muss man dann irgendwie sehen, wie man den bearbeitet.
Und dieses Momentum hat dann aber kein Politiker aufgegriffen.
Das ist dann nicht weitergegangen und die Versicherungswirtschaft macht seitdem ja auch gute Miene zum bösen Spiel. Also alle finden die PKV toll. Aber wenn man sich anguckt, wer da die großen Akteure sind, das sind fast alles Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Die haben ja auch keine Wahl, weil zum Beispiel die DBK, die kann ja nur das. Die DBK würde auch bei jedem Systemwechsel überleben, weil sie halt die Versicherung der Beamten ist. Und dann haben wir Signal Iduna, ein großer Verein, der einen großen Teil des Umsatzes mit der PKV macht. Dann haben wir Gotha, dann haben wir die Hokoburg Kranken und sowas. Also wir haben viele Vereine. Wir haben an Aktiengesellschaften vor allem AXA, DKV und Allianz. die wesentlichen, dann kleinere noch. Ja, und ich glaube, die könnten das vertragen, also verkraften. Der Widerstand käme vor allem von den Vereinen.
Man muss ja sagen, dass ich auch ein paar Sachen gut finde, die die PKV macht. Zum Beispiel, was mir gefällt, ist die Kostentransparenz, die die Versicherten haben. Hat natürlich den Nachteil, dass sie erstmal die Rechnungen bekommen.
Haben sie auch bei der GKV. Sie können ihre Krankenkasse anschreiben und sagen, sie sollen ihnen die Rechnungen der letzten Jahre schicken.
Ja, aber das ist ja wieder, das macht ja wieder keiner.
Ja, das machen solche Leute, die von der GKV in die PKV wechseln wollen. Die machen das mit gutem Grund, weil dann können sie sichern, dann, dass jede Krankheit, für die sie mal behandelt wurden, auch in dem Fragebogen drin ist, den sie gemacht haben. Ich finde auch gute Sachen an der PKV, einiges sogar. Ich glaube auch, dass die Krankenkassen, das gesetzliche System, viel schlechter wäre, wenn es nicht diesen Druck des Konkurrenten PKV gäbe. Das glaube ich auch. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Was ich gelesen habe bei dieser freien Krankenkassenwahl, was da halt auch ein Hauptkritikpunkt war, dass dieser Wettbewerb eben auch auf der einen Seite gut ist, weil ich kann wechseln, wenn mir dieser und jener nicht gefällt oder zu teuer wird. Aber andererseits kommen dann Ausgaben für Werbung oder so, die vorher nicht da waren und wo ich mich auch frage, warum muss meine Krankenkasse Werbung bezahlen?
Ja, entweder will ich den wechseln, dann muss ich werben können oder ich will ihn nicht. Aber das Problem bei der PKV ist, glaube ich, dass sie natürlich viel zu zersplittert ist und viel zu klein ist, die einzelnen Gesellschaften. Es gibt kaum einen Bereich der Gesellschaft, wo Daten so eine große Rolle spielen wie im Gesundheitswesen.
Also und auch so eine Chance bieten.
Aber und auch so eine Chance bieten. Und wir sehen ja jetzt schon bei der Gesundheits-App und allem Möglichen, was da gemacht wird und den Karten, man sieht, dass die PKV immer hinterherhechelt. Also die größte gesetzliche Krankenversicherung hat genauso viele Mitglieder oder mehr Mitglieder als alle privaten zusammen. Die haben die Kohle einfach nicht, um das zu investieren, was nötig ist. Wenn sie das nicht schnell hinkriegen, sich zu sehr großen Verbünden zusammentun oder sogar eine Riesenfirma gründen, aber das werden sie nicht machen, weil dann fällt ja so ein Konkurrenzmerkmal bei ihnen weg, dann werden die hinten dran bleiben.
Also das stimmt, da würde ich mir jetzt als statusbewusster privater Krankenversicherer doof vorkommen, wenn ich mit so einem Papierrezept da rumlaufen muss.
Ja, klar. Das fängt gerade an, aber auch viele andere Dinge. Und da wird viel von Digitalisierung geredet, aber in Wirklichkeit machen die Gesetze im Moment den Privaten was vor in der Hinsicht. Es hängt auch damit zusammen, dass bei ihnen der Hebel für Kostensenkung und sowas sehr viel höher ist. Ist ja klar, wenn die das richtig durchsetzen und da ordentlich was machen, kommt aber was raus. Dasselbe ist, wenn man tatsächlich die Daten, die man hat und die man sogar, wenn man sie anonymisiert verwendet, nützlich verwenden kann, wenn da echte Verbesserungen in der Behandlung, in der Vorerkennung von Krankheiten rauskommt. Ich glaube, dass die PKV in der jetzigen Form nicht überleben wird. Nicht deswegen, weil die Politiker das durchsetzen oder sowas, sondern weil sie schon in wenigen Jahren, was die digitale Gesundheitsvorsorge angeht, hoffnungslos hinterherhängen wird. Und da kann man noch so oft einen besseren Termin beim Facharzt kriegen. Wenn das Gesamtsystem auf der einen Seite sehr viel attraktiver ist, was die Gesundheit angeht, dann wird das nicht bleiben.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es trägt zu unserem Familienfrieden bei, dass wir alle gesetzlich versichert sind. Denn wenn ich in einem anderen Wartezimmer sitzen müsste, wenn ich krank bin als meine Kinder, das weiß ich nicht. Das finde ich so respektlos und so unterirdisch.
Aber das ist auch der Punkt. Wenn man mit Menschen spricht, die, wie ich vorhin sagte, diese Demütigung, das ist eine Demütigung, ne? Dass man woanders sitzen muss.
Ja, tatsächlich.
Ich kenne Menschen, die
Man muss es dann einfach besser verstecken, bitte.
Ja, ich kenne Menschen, die sind früher oft sehr teuer in Urlaub geflogen und immer Business oder Erster Klasse. Und der Sohn musste immer in Economy sitzen.
Pfui.
Ja, aber sowas zum Beispiel sind auch Demütigungen, die man sein Leben nicht vergisst. Deswegen, also die Ärzte sind doch so plump da, muss ich wirklich sagen. Die Ärzte machen ja vielleicht 20% Umsatz mit den Privatpatienten. Mit 10% ihrer Patienten machen sie 20% Umsatz. Das ist toll. Aber es bleiben 80%, die sie verdienen müssen. Und ich nenne das immer den Taxifahrerirrtum. Die Taxifahrer, die sauer sind, wenn sie eine kurze Fahrt, eine kleine Fahrt haben und sagen, ja, die Großen sind viel besser und richtig den Kunden das spüren lassen, die haben ihren Beruf verfehlt. Weil sie machen 90% des Umsatzes mit kurzen Fahrten und 10% mit langen Fahrten. Und wenn man das nicht versteht, dass man ohne die kurzen Fahrten, analog ohne die gesetzlichen Patienten überhaupt nicht leben kann, dann hat man sich verstanden. Und da will ich noch ein Argument, was mir sehr wichtig ist, es gibt dieses PKV-Argument, wir bezuschussen ja das Gesundheitswesen. Also ich halte das für sehr zweifelhaft. Das erste ist, wenn ich als Versicherer sage, ich zahle doppelt so viel, wie ich eigentlich müsste, risikomäßig, irgendwann finden meine Kunden das nicht mehr toll. Das zweite aber ist, Natürlich setzt die PKV auf einer Infrastruktur auf, die die gesetzlichen Kassen und der Staat geschaffen haben. In manchen Ländern müssen die PKV-Gesellschaften, wenn es sie denn gibt, separate Ärzte, separate Kliniken, separate Kurheime, das alles vorhalten. Wenn die deutsche PKV sich eine flächendeckende Infrastruktur aufbauen müsste und nicht mehr auf die gesetzliche Infrastruktur zurückgreifen würde, wäre die pleite und die Ärzte wären auch pleite. Weil es natürlich überhaupt nicht stimmt, dass sie davon leben können, dass sie Privatpatienten haben. Die wenigen Privatärzte ja, aber die anderen nicht.
So, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir diesen Appell an die Ärzte noch kriegen und nicht nur an die.
Das müssen die Ärzte schon selber wissen. Und wenn die privaten Krankenversicherer klug sind, dann sorgen sie dafür, dass immer wieder betont wird, dass die Behandlung gleich ist. Weil wenn auch noch rauskommt, dass die Behandlung schlechter ist, dass du also früher stirbst, weil du gesetzlich versichert bist und schlechter behandelt wirst, dann ist der politische Druck in Richtung Einheitssystem wirklich sehr, sehr groß.
Okay, solange es noch nicht ist, atme ich tief aus. Danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Fromme. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Katrin Berkenkopf.
Tschüss.